ARD.
Warum 50 weitere Tage, um Himmels Willen? Warum gewährt US-Präsident Trump Russlands Machthaber Putin 50 Tage Frist, bis dieser spätestens einem Waffenstillstand in der Ukraine zugestimmt haben muss, um die angedrohten amerikanischen Sekundärzölle noch abzuwenden? Welchen Sinn soll diese Zeitspanne ergeben? Das fragen sich viele Unterstützer der Ukraine, die sich nun schon seit 3,5 Jahren den russischen Invasoren entgegenstemmt. Mit gut 7 Wochen währt Trumps Ultimatum so lang wie ein ausgedehnter Urlaub, wie Sommerferien, oder so lang wie ein menschenverachtender Aggressor mutmaßlich braucht, um in Ruhe seine Sommeroffensive zu Ende zu bringen. Nacht für Nacht dürften also weiterhin unschuldige Zivilisten bei den Drohnen- und Raketenangriffen der russischen Streitkräfte auf ukrainische Städte sterben. An der Front auch künftig täglich aber hunderte Soldaten fallen, vor allem auf Seiten der Angreifer. Doch statt einem Basta, einem Genug ist genug, kommt aus dem Weißen Haus die tadelnde Ermahnung, mit dem Töten jetzt bitte wirklich demnächst recht bald mal endlich aufzuhören. In Kiew, Charkiw und Odessa, in all den umkämpften Gebieten an der Front, muss es sich irre zynisch anhören, das 50-Tage-Ultimatum des Donald Trump. Darüber wird noch zu reden sein. Und damit herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Und heute ist Freitag, der 18. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Und wir bleiben noch eine Weile bei der letzten Wende im Weißen Haus, also bei Trumps Entscheidung, nun doch Patriot-Flugabwehrsysteme an westliche Partnerländer wie Deutschland zu verkaufen, um sie an die von Russland immer massiver aus der Luft angegriffene Ukraine weiterzugeben. So willkommen sie sind, die dringend benötigten Waffen made in USA. So viel Verwirrung gibt es seit Trumps Ankündigung ums Kleingedruckte dieses Waffendeals. Stimmt's, Kai?
Ja, wenn es mal Gedrucktes gäbe, Stefan, gibt es leider nicht. Aber wir hatten ja schon mit dem Sortieren bereits ein bisschen begonnen nach dem Trump-Ultimatum an Putin, das du gerade angesprochen hast, und mit dieser Ankündigung, nun doch neue Waffen zu liefern. Trotzdem macht da tatsächlich vieles noch einen unaufgeräumten, einen ungeklärten Eindruck. Also müssen wir noch ein bisschen weiter sortieren. In Moskau jedenfalls ist diese gewaltige Ankündigung Trumps, wie er sie selbst getauft hatte, erwartbar, ich würde mal sagen, nicht euphorisch aufgenommen worden, um es vorsichtig auszudrücken. Waffenlieferungen würden das Blutvergießen in der Ukraine verlängern und von dem Land der Ukraine als Signal aufgefasst werden, die Friedensbemühungen sein zu lassen, hieß es aus dem Kreml, ohne natürlich dazu zu sagen, dass es Russland ist, das innerhalb von Sekunden dieses Blutvergießen stoppen könnte. Wladimir Putin, fand ich bemerkenswert, persönlich schien zunächst keine Eile mit einer Erwiderung zu haben, ließ andere für sich sprechen, so zum Beispiel das Außenministerium, das verlauten ließ, man akzeptiere keine Drohungen, keine Ultimaten. Ich würde nicht ausschließen, dass der Kreml-Machthaber einen Weg finden wird, Trump irgendwie wieder hinzuhalten oder um den Finger zu wickeln, mit ihm erneut zu telefonieren während dieser 50-Tage-Frist, was ja in der Vergangenheit oft gewirkt hat. Erstmal aber probiert es Russland auch mit Drohungen. Und dafür wird unter anderem, so würde ich ihn mal nennen, der verbale Kettenhund des Kremls, der ehemalige Präsident Dmitri Medvedev, von der Leine gelassen. Medvedev jedenfalls dachte laut schon mal darüber nach, dass der Westen ja einen Krieg gegen Russland führe und dass man nun Präventivschläge in Erwägung ziehen müsse. Wie wir wissen, Drohungen gehören zum Standardarsenal des Regimes in der Hoffnung, dass das bei manchem auch hier in Europa bei uns verfängt.
Und eine für die Ukraine entscheidende Frage ist natürlich jetzt, wie schnell kommt das Material, wie schnell kommen die Flugabwehrsysteme und vor allem, was kommt? Gibt es da schon mehr Klarheit jetzt?
Ja, leider müssen wir auch da noch ein bisschen weiter sortieren, ein bisschen Aufräumarbeit leisten. Trump hatte ja am Dienstag behauptet, einige Patriot-Systeme seien aus Deutschland bereits auf dem Weg in die Ukraine, was die Bundesregierung umgehend dementierte. Bundeskanzler Friedrich Merz wurde danach gefragt, als er Donnerstag in London zu Gast war und erklärte, die Verteidigungsminister der beteiligten Länder würden sich genau darüber gerade austauschen, hat aber auch gebremst ein wenig, was den Zeitplan für die Patriots anging.
Die müssen auch
transportiert werden, die müssen aufgebaut werden. Das ist keine Frage von Stunden, das ist eine Frage von Tagen, vielleicht Wochen. Aber die Verhandlungen sind sehr konkret und wir haben noch kein Ergebnis, aber die Bereitschaft der amerikanischen Seite ist da, das zu tun.
Auf NATO-Ebene ist man jedenfalls dabei, die Ankündigungen aus Washington so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Denn es ist ja die NATO, die, so sieht es der Trump-Deal vor, für all die Waffensysteme bezahlen soll, die die USA liefern. Oder vielmehr soll es ja so laufen, wie es sowohl Merz als auch der NATO-Oberbefehlshaber Alexis Grinkiewicz ausdrückten, dass zunächst europäische Länder wie Deutschland Systeme in die Ukraine schicken, die dann mit etwas Verzögerung aus den USA wieder aufgefüllt werden sollen.
Ich werde nicht vor den Russen oder vor irgendjemand sonst ausplaudern, welche exakte Zahl von Waffen wir liefern oder wann das passieren wird. Aber was ich sagen kann, ist, die Vorbereitungen laufen. Wir arbeiten sehr eng mit den Deutschen bei der Lieferung der Patriots zusammen. Und die Anweisung, die ich erhalten habe, lautet, so schnell wie möglich zu handeln.
Soweit der NATO-Oberbefehlshaber Grinkiewicz, ein US-General übrigens, der auch bekräftigte, dass man sich jetzt genau anschaue, was die Ukraine eben jenseits der Patriots an Fähigkeiten benötige, um dann der Politik entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Vielleicht, Stefan, bringt ein Treffen am Montag schon mehr Klarheit. Dann setzt sich unter der Federführung der Verteidigungsminister Großbritanniens und Deutschlands Healey und Pistorius die sogenannte Ukraine Defense Contact Group zusammen. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, und US-Verteidigungsminister Hegseth werden auch erwartet. Ich hatte ja den Leiter des Ukraine-Stabs im Bundesverteidigungsministerium, General Christian Freuding, gefragt, ob man auch in Europa noch auf der Suche nach weiteren Patriots sei. Da hat er gesagt, ja, man suche auch dort weiter, auch wenn es natürlich nicht einfacher werde, weil ja die NATO auch Vorgaben mache an die Verbündeten und die sich eben nur mit bestimmten Fähigkeiten erreichen lassen. Also das Suchen, die Suche wird zunehmend schwieriger.
Ja, in dem Zusammenhang hat mich die Meldung aufhorchen lassen, dass Frankreich und Italien sich nicht an der Finanzierung der US-Waffen beteiligen würden. Kneifen die?
Ja, mich hat das auch aufhorchen lassen. Es berichten genauso die Kollegen von Politico und La Stampa unter Berufung auf hochrangige Offizielle der beiden Staaten. Zwei Begründungen werden da angeführt. Zum einen, dass man doch eher auf europäische Technologie setzen solle, statt immer in die USA zu schauen. Da mag was dran sein, aber dass Europa ja eben nicht kurzfristig in der Lage ist, US-Systeme zu ersetzen bei der Ukraine-Unterstützung. Das hatte Europa ja in den letzten Wochen hinlänglich unter Beweis gestellt, würde ich da entgegnen. Und dann sind da natürlich auch Haushaltsgründe und Sparzwänge in Frankreich, in Italien. Wenn es bei dieser Haltung bleibt, und da werden die beiden Länder, vermute ich mal, nicht die einzigen bleiben, so wäre das natürlich eine empfindliche Schwächung der NATO-Einigkeit und auch finanziell eine Schwächung, wenn der zweit- und der drittgrößte EU-Staat jeweils sagt, kein Geld von uns, wobei es ja, das kann man ja immer mal wieder dazu sagen, nicht so neu ist, dass Frankreich, was die Ukraine-Hilfen angeht, gemessen an seiner Größe doch erheblich hinterherhinkt. Es gibt ja diesen Satz, put your money where your mouth is, also du kennst den sicher aus den USA, soll heißen, lass großen Worten. Und Macron, der französische Staatspräsident, ist ja ein Freund großer, oft, wie ich finde, auch richtiger Worte. Auch Taten folgen oder in dem Fall ein Geldfluss folgen, das beinhaltet ja dieser Satz. Und das dürfte in diesem Fall nun von Seiten Frankreichs, von Seiten Italiens nicht gegeben sein.
Europa war ja noch nie so ganz einfach und selten ganz einig. Nun gibt es aber in anderer Hinsicht ein unverhofft deutliches Signal des europäischen Zusammenhalts. Die Slowakei hat ihre wochenlange Blockade gegen das 18. EU-Sanktionspaket aufgegeben. Das heißt, sie können in Kraft treten, diese zusätzlichen Sanktionen, die Russlands Möglichkeiten, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren, empfindlich schwächen sollen. Wie wirkungsvoll kann das sein, Kai?
Also dieses 18. Paket ist ein durchaus bedeutsames. Es sieht ja unter anderem vor, einen niedrigeren Preisdeckel für russisches Öl als bisher für die Einkäufer, um eben Moskaus Einnahmen weiter zu schmälern. Es ist also durchaus geeignet, den Druck auf die ohnehin ja schwächelnde russische Konjunktur zu erhöhen. Und das lief zuletzt ein bisschen unterhalb des Radars. Das Paket enthält auch ein Verbot, Gas durch die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 zu schicken. finde ich, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, da ja zuletzt US-Investoren mit der Idee für Unruhe sorgten, diese Leitung wiederzubeleben. Das wäre damit nicht möglich. Die Slowakei hat mit der Aufgabe ihrer Blockade jetzt den Weg tatsächlich zur Verhängung dieser Sanktionen freigemacht. Bei meinem Berlin-Besuch vor wenigen Tagen war das wirklich ein großes Thema, das auch die Bundesregierung umtrieb und bei dem sich der Kanzler selbst sehr ins Zeug gelegt hatte, um da Regierungschef Fico umzustimmen in der Slowakei, der eigentlich einen längerfristigen Gasvertrag mit Russland hat und eben nicht wollte, dass das 2028, wie eine EU-Verordnung vorsieht, ein vollständiger Importstopp eben wird. Aber er hat offenbar, so hat er es zumindest ausgedrückt, genug für sich herausgeschlagen. Dass Merz da Druck gemacht hatte, ist aus meiner Sicht kein Wunder. Der Kanzler war ja mit Macron, Tusk und Starmer am 10. Mai zu Besuch in Kiew gewesen. Und schon damals gab es die Ankündigung, harte Sanktionen, wenn es keine ernsthaften Friedensverhandlungen gibt. Passiert war dann erstmal, also muss man ja jetzt sagen, im Nachhinein mehr als 2 Monate lang eher nichts. Aber wenn die EU ernst genommen werden will in Moskau, dann muss sie natürlich den Worten auch Taten folgen lassen. Und dementsprechend fallen jetzt auch die aktuellen Reaktionen aus. Kanzler Merz feierte das Paket mit den Worten, wir halten den Druck auf Russland hoch. Der ukrainische Präsident Zelensky begrüßte das Paket. Der Kreml redete es hingegen klein. Man habe gegen Sanktionen des Westens eine gewisse Immunität aufgebaut. Wobei uns ja seriöse Ökonomen immer wieder erläutern, die Maßnahmen wirken durchaus und setzen der russischen Wirtschaft zu, weshalb Putin sich auch nichts sehnlicher wünscht, als gleich nach einem Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine ein Ende der Sanktionen.
Dann bleiben wir noch ein bisschen in Europa, Kai, wenn auch streng genommen nicht bei der EU. Deutschland und Großbritannien haben erstmalig, hat mich gewundert, einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet.
Ja, gab es bislang nicht, was ja, solange Großbritannien sich in der EU befand, auch überhaupt nicht nötig war. Putin hat jetzt also nicht nur Finnland und Schweden in die NATO geführt, er führt auch die Briten immer dichter an Europa heran. Nachdem Frankreich und Großbritannien gerade erst verabredet hatten, fand ich auch nicht so ganz unbedeutend, bei der nuklearen Abschreckung enger zusammenzuarbeiten. Nun also dieser Freundschaftsvertrag. Als ich nur die Überschriften las, ging mir vielleicht so wie dir, zu dieser Vertragsunterzeichnung war mein erster Gedanke, Moment, so einen Vertrag gibt's doch schon. Wir hatten ja im vergangenen Herbst über das Trinity-House-Abkommen berichtet, das Verteidigungsminister Pistorius und sein britischer Amtskollege damals unterschrieben. Dabei ging es unter anderem um die gemeinsame Entwicklung von neuen Waffensystemen und Militärübungen. Dieser Freundschaftsvertrag ist natürlich viel breiter, es geht darüber hinaus, konzentriert sich nicht nur auf militärische Zusammenarbeit, baut aber natürlich auf diese Trinity House Verabredung auf. Unsere Sicherheit beginnt in der Ukraine, in einer gefährlichen Welt könne man ja gar nicht anders als zusammenarbeiten, so hat es der britische Premier Keir Starmer ausgedrückt.
So this is a partnership with a purpose. I think it illustrates what our work on the international stage is all about. In a dangerous world, we do this together.
Im Vertrag, und das fand ich bemerkenswert, findet sich übrigens auch eine militärische Beistandsklausel. Für den Fall eines Angriffs stünde man einander bei, auch durch militärische Mittel heißt es da. Jetzt könnte man einwenden, das ist doch eigentlich nur die Doppelung dessen, was die NATO ohnehin vorsieht. Deshalb bin ich auch nicht so sicher, ob dieser Satz dort in Nicht-Trump-Zeiten dort wirklich so hineingeschrieben worden wäre.
Ja, vermutlich nicht. Aber jetzt gilt immer doppelt hält besser wegen eines wackeligen Amerika und eines aggressiven Russlands. Dann schauen wir zum Schluss noch auf die aktuelle militärische Lage in der Ukraine, Kai.
Auf die du ja gleich noch etwas detaillierter schauen wirst, daher fasse ich mich da einigermaßen kurz. Ich rufe nochmal in Erinnerung, was uns der Chef des Ukraine-Stabs im Verteidigungsministerium Christian Freuding nach seiner Ukraine-Reise in unserer letzten Sendung berichtet hatte. In Sumy, also im Norden der Ukraine, wo Russland, ja, wie es das ausdrückt, eine Pufferzone errichten will, sieht er eher nicht, dass da eine Seite entscheidend personell so überlegen ist, dass hier ein Durchbruch in die eine oder andere Richtung wahrscheinlich scheint. Dort gibt es derzeit auch eher wenig Bewegung. Und auch nach dem Südosten, nach den Dnipropetrovsk, hatte ich ja den General gefragt, er schien nicht überbeunruhigt, dass Russland auch in dieser Region jetzt Offensivaktionen startet. Aber insgesamt, und das ist ja Thema unserer Sendung, diese Sommeroffensive, bleibt es natürlich dabei. Die Ukraine bleibt extrem unter Druck, gerade im Donbass, wo auch ja der Fokus der russischen Angriffe liegt, konzentriert vor allem auf diesen Ring, den Russland um die Stadt Pokrowsk zu legen sucht. Also insofern gibt es keine Veränderung, als wenn der Kreml zwar über verstärkte Friedensbemühungen spricht, er sich derzeit insgesamt doch im Vorteil sieht an all den Frontlinien, über die wir immer wieder reden.
Ja, danke dir für diesen Überblick, Kai. Wir wollen jetzt ausführlich hören, wie es den Menschen in der Ukraine geht, in der zuletzt so heftig bombardierten Hauptstadt und draußen im Land. Und zwar von einer Kollegin, die schon seit vielen Jahren dort lebt. Willkommen, Rebecca Barth.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist gerade nicht im ARD-Studio in Kiew, sondern unterwegs. Kannst du sagen, wo genau?
Ich bin in Dnipro, eine Großstadt in der Zentralostukraine, und ich besuche hier eine alte Freundin, Anna, die ich vor einigen Jahren, 2020 glaube ich, also schon vor 5 Jahren kennengelernt habe, damals in Turetsk. Turetsk war damals schon Frontstadt und Anna ist 2015 dorthin geflohen aus Horlivka, das 2014 von den russischen Truppen besetzt wurde. Und mittlerweile ist sie in Dnipro, weil ja Turetsk mittlerweile nur noch ein Aschehaufen ist, eine Trümmerwüste. Dort ist auch heftig gekämpft worden und von diesem kleinen Ort ist mittlerweile nichts mehr übrig.
Und sie ist geflohen vor den Russen mehrfach, hast du gesagt. Jetzt hören wir aber, dass die Russen auch auf Dnipropetrovsk vorrücken, erstmals, richtig?
Genau, in die Oblast, also in die Region. Das ist noch ein ganzes Stückchen weg von der Großstadt Dnipro. Aber da haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Den Menschen hier macht das große, große Sorge. Vor allem, weil Anna damit rechnet, dass auch die Großstadt Dnipro in den nächsten Monaten mit diesen berühmt-berüchtigten Gleitbomben angegriffen werden könnte, so wie wir das schon in Kharkiv erleben, so wie wir das in Saporizhia erleben, wie wir das in Kramatorsk erleben. Und sie meinte also, das wäre dann der Moment, wo sie mit ihren Kindern noch ein weiteres Mal vermutlich fliehen würde.
Rebecca, du bist trotzdem nicht zum Vergnügen da, zu Besuch bei deiner Freundin, sondern du arbeitest an einer Geschichte. Worum geht's da?
Ich mache eine Geschichte über, ich nenne sie die Mutmacher, Menschen, die trotz allem nicht aufgeben. Und Anna ist eben eine von diesen Personen, die ihre Bäckerei immer wieder aufs Neue aufgebaut hat, trotz allem zuerst in Turetsk. Dann hat sie eine Filiale noch nach Severodonetsk evakuiert. Und das war die falsche Richtung. Severodonetsk ist ja sehr schnell dann tatsächlich eingenommen worden von den russischen Truppen. Dann ist sie nach Dnipro. Jetzt hat sie mittlerweile hier 2 Filialen. Als sie hierher gekommen ist, hat sie mir erzählt, dass sie zuerst eine andere Geschäftsidee hatte. Das hat dann nicht funktioniert. Und so macht sie über die ganzen Jahre, mittlerweile 11 Jahre, in denen sie immer wieder fliehen muss, immer weiter. Und ich habe andere Menschen noch getroffen, die Ähnliches sozusagen, also schwere Schicksale erlebt haben und trotzdem immer weitermachen. Ich konnte einen Ingenieur von DETEC, diesem riesigen ukrainischen Energieunternehmen, begleiten, der immer wieder die Stromversorgung herstellt, nach jedem russischen Beschuss. Und es war, als wir mit ihm unterwegs waren, tatsächlich wieder so eine Nacht, wo Kiew kaum geschlafen hat, weil der Beschuss wieder massiv war. Und da sagte er, ach, gut, dass wir es überhaupt heute geschafft haben. Denn ich habe heute Nacht schon gedacht, oh, das wird ein anstrengender Tag. Aber in dem Fall musste er nicht ausrücken. In dem Fall wurde nicht massiv die Energieinfrastruktur angegriffen. Und genau diese Menschen begleite ich gerade, um zu verstehen, ja, wie macht man denn eigentlich weiter im Krieg, wenn eigentlich alles gegen dich spricht?
Also eine Geschichte über Mut und Moral, über Resilienz, Menschen, die mehrfach vertrieben worden sind, innerhalb der Ukraine immer wieder neu angefangen haben. Ja, woher nehmen die den Mut, weiterzumachen? Was ist der Eindruck, den du hast?
Also jetzt, wenn ich so diese 3 Personen, die ich begleitet habe, zusammennehme und überlege, was macht die stark, dann ist es auf der einen Seite bei dem Ingenieur beispielsweise eine sinnvolle Tätigkeit. Also in seinem Fall ist es die Arbeit, die ihm Kraft gibt. Er sagte, wenn ich nicht arbeite, dann haben tausende Leute keinen Strom. Und ich habe das erlebt, als die ersten Blackouts waren, dann stirbt so eine Stadt. Das sieht gespenstisch aus. Das gibt ihm ja einen Sinn und das treibt ihn immer wieder an, auch bei schwerer körperlicher und auch psychischer Müdigkeit immer wieder aufzustehen. Bei Anna, der Bäckerin, war es dieses krasse Schicksal von Krieg. Sie meinte, der Krieg hat mir alles genommen 2014 und gleichzeitig alles gegeben. Sie hat in dieser Katastrophe für sich ihre innere Stärke entdeckt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, weiterzumachen und sich nicht aufzugeben. Und in diesem Prozess hat sie sich nochmal ganz neu kennengelernt. Und das finde ich etwas, was mir auch persönlich tatsächlich sehr viel Mut gibt, dass ich hier Menschen treffe, die im schlimmsten Moment es noch schaffen, zumindest im Nachhinein, da etwas Positives draus zu ziehen und da eine Kraft draus zu entwickeln.
Du hast die schlimmen Momente beschrieben, Luftangriffe auf Kiew, als du das letzte Mal hier bei uns in Hamburg warst, bei einem Videopodcast, den wir hier aufgenommen haben. Und danach aber sind die Luftangriffe der Russen viel, viel stärker und viel, viel intensiver geworden. Auf Kiew, aber auch auf viele andere Städte. Kannst du nochmal beschreiben, wie sich das für euch und für die Menschen in der Ukraine verändert hat durch diesen Terror aus der Luft?
Also wenn wir jetzt mal konkret auf Kiew schauen, dann ist die Veränderung doch massiv. Die Menschen haben Angst. Ganz lange konnte man in Kiew relativ gut leben. Ja, es gab Angriffe, aber man hat sich in dieser Sicherheit gewägt. Wir haben das beste Luftverteidigungssystem hier, wir sind die bestgeschützte Stadt. Und jetzt merkt man, das ist nicht mehr so. Die Angriffe sind so massiv, die Drohnen haben allein zahlenmäßig so zugenommen. Sie sind technisch modernisiert worden, sie fliegen höher, sie fliegen schneller und man hört das auch. Also früher war es so, man hat diese Shahed-Drohnen lange anfliegen gehört und dann kreisen sie. Jetzt geht das relativ schnell, weil die eben schneller sind und weil sie auch höher fliegen. Man kann sie nicht mehr so leicht abfangen. Und viele Menschen machen sich Gedanken, kann ich in der Wohnung, in der ich lebe, noch weiterleben? Sollte ich mir vielleicht eine Wohnung suchen, die einen Schutzraum hat? Nicht alle Wohnungen haben das. Meine zum Beispiel hat keinen. Es gibt Leute, und man sieht es, darüber haben ukrainische Medien berichtet, dass der Verkauf von Klappbetten und Matratzen gestiegen ist. Das heißt, die Leute bauen ihre, wenn sie denn einen Schutzraum haben, ihre Keller aus und viele gehen präventiv tatsächlich schon in den Keller und schlafen dort einfach, weil sie Schlaf brauchen und weil sie sich sicherer fühlen. Wir treffen auch immer wieder Leute, die aktiv darüber nachdenken, jetzt die Ukraine zu verlassen.
Weil es so gefährlich geworden ist, dass sie glauben, da nicht mehr bleiben zu können.
Ja, weil diese Angriffe wirklich massiv sind und weil ja auch die internationale Unterstützung nicht immer klar ist. Wir erleben riesige Diskussionen darüber, helfen die USA oder helfen sie nicht? Und wenn ja, mit was und wie viel und wann? Und es ist so eine Gemengelage, jetzt auch im vierten Kriegsjahr, was sehr auf die Psyche drückt. Und da sagen die Beobachter hier, das ist auch einer der Effekte, die Russland erzielen will. Man will die Menschen mürbe machen. Und aktuell funktioniert das zumindest in Bezug auf die Hauptstadt, weil die Verteidigungskapazitäten eben noch nicht da sind. Wir erleben da gerade, wie wir es schon häufiger erlebt haben in diesem Krieg, einen Wettlauf der Technologien, ein Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt aktuell haben die Russen die Nase vorn mit diesen modernisierten Drohnen. Sie können sie zentral produzieren, viel mehr als noch im vergangenen Jahr. Und die Ukraine muss jetzt aufholen. Sie versucht, Abfangdrohnen zu entwickeln. Aber das läuft jetzt erst gerade an. Jetzt buttert man da rein. Jetzt muss es auf einmal ganz schnell gehen. Aber die Leute sind so müde mittlerweile, dass auch die Kritik an der Regierung, am Verteidigungsministerium wächst und sich die Leute die Frage stellen, warum kommt ihr denn erst jetzt damit? Seit 2022 werden wir mit Drohnen angegriffen. Warum ist die Entwicklung, was Abfangdrohnen angeht, warum reden wir erst jetzt darüber? Warum muss es jetzt auf einmal ganz schnell gehen? Mhm. Und dann gibt es das Gegenargument, da sagen dann Beobachter, na ja, also wir haben auch immer Notstand. Es waren vorher andere Dinge wichtig. Plus, es werden auch immer wieder Rüstungsstätten, Rüstungsindustrie hier gezielt beschossen. Das ist auch ein Problem, was natürlich dann auch die Produktion von Abfangdrohnen hemmt.
Und die Verteidigung nochmal schwächt. Du hast die Fluchtbewegung innerhalb des Landes angesprochen und die Gedanken, die sich manche Menschen machen, ob es noch sicher ist in der Ukraine. Es gab eine Zeit, wo man in den Westen des Landes fliehen konnte, in die Nähe der Grenze zu Polen und da halbwegs sicher war. Das ist nicht mehr so demnach.
Die Ukraine ist ein großes Land. Ich persönlich würde für mich behaupten, Lviv ist aktuell sicherer als Kiew. Aber solche Drohnenschwärme können natürlich auch auf Lviv abgeschickt werden. Und wir müssen in Zukunft damit rechnen. Wir hatten vor wenigen Tagen einen massiven Drohnenangriff auf Lutsk. Das stand bisher fast noch nie im Zentrum solcher Angriffe.
Auch im Westen an der Grenze zu Polen, ja.
Auch im Westen der Ukraine. Man kann natürlich dann überlegen, vielleicht zieht man eher aufs Land, in die Karpaten, in die Berge. Das sind Regionen, die von solchen massiven Angriffen bisher nicht betroffen waren. Aber für die Menschen geht es nicht nur um Sicherheit, sondern es geht natürlich auch um eine finanzielle Perspektive. Die Kinder müssen in die Schule. Da hängt nicht nur das physische Überleben dran, sondern solche Entscheidungen, wohin gehen wir dann, hängen von mehreren Faktoren ab. Und jetzt aktuell haben wir so eine Gemengelage, sage ich mal, dass es an der Front nicht wirklich positiv aussieht, mal diplomatisch ausgedrückt, die Luftangriffe nehmen zu. Man merkt, die westliche Unterstützung ist nicht mehr so stabil. Es ist so eine psychische Hängepartie und das führt bei einigen Menschen dazu, dass sie eben sagen, also wir haben jetzt so lange durchgehalten, aber das war's jetzt.
Hast du den Eindruck, dass die Menschen überhaupt noch sozusagen unterscheiden zwischen Front, also irgendwo, wo Soldaten kämpfen, und der Lage dort, wo sie leben? Gibt es überhaupt noch sozusagen die Front oder ist der Krieg jetzt im Gefühl der Menschen überall?
Nein, die Front gibt es und diese Angriffe sind nicht überall. Ich habe das jetzt gerade hier zum Beispiel in Dnipro erlebt, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil wir lange als ARD-Team hierher gereist sind mit Sicherheitsberater, teilweise mit gepanzerten Autos, weil es auch Phasen gab, wo diese Stadt sehr massiv beschossen wurde und deren Flugabwehr ist eben nicht so gut. Die Ureshnik-Rakete ist damals auf Dnipro abgeschossen worden. Und jetzt bin ich hier angekommen und jemand sagte zu mir, oh Gott, wie ist es denn in Kiew? Also wir sehen, das muss ja schlimm sein und gehst du in den Keller? Und ich sage, ich habe gar keinen Keller. Oh wow, und du bist aber mutig, wo sich die Perspektiven eben ändern. Und so haben wir das im Laufe dieses Krieges immer wieder erlebt. Kharkiv auch immer wieder massiv beschossen worden. Odessa gab es auch Phasen, wo die Stadt einfach über Wochen, Monate ein Ziel war. Jetzt gerade ist es Kiew. Wir wissen nicht, ob sich das ändert in den nächsten Wochen oder Monaten. Es könnte genauso gut wieder Dnipro werden, es könnte Saporizhia werden, wo mit Gleitbomben angegriffen wird. Und dagegen kannst du wirklich überhaupt nichts machen. Und die Lage an der Front ist natürlich noch eine ganz andere. Also
wo ist es da besonders kritisch? Wir versuchen da ja dienstags und freitags einen Überblick zu leisten von hier aus. Aber was ist dein Eindruck? Wo stehen die Verteidigungslinien besonders unter Druck?
Ich glaube, dass man wegkommen muss von den Verteidigungslinien. Was wir dort aktuell erleben, ist eine unglaublich schnelle Entwicklung, was den Drohnenkrieg angeht, den wir ja hier auch schon lang und breit immer wieder besprecht. Aktuell steht halt natürlich die Stadt Konstantinivka und Pokrovsk, diese Region, immer noch im Fokus. Aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, wie mit FPV-Drohnen auf die logistischen Routen, wie die Logistik angegriffen wird. Dort sind beispielsweise FPV-Drohnen nach Dobropilja. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen hier schon einmal besprochen habt. Aber Dobropilja ist so 20 Kilometer von der eigentlichen Front entfernt. Und es ist so ein neuer logistischer Knotenpunkt. Und die Straße von Dobropilja nach Kramatorsk, der andere logistische Knotenpunkt, die andere große wichtige Stadt im Donbass, ist super gefährlich mittlerweile. Die ist zu großen Teilen überspannt mit Netzen gegen Drohnen. Trotzdem kommen die teilweise durch. Und vor wenigen Tagen ist eine Gleitbombe ins Zentrum von Dobropilja eingeschlagen. Und ich kann mich daran erinnern, wir waren in dieser Stadt im Februar, März, wo ich zu meinen Kollegen gesagt habe, ach, das ist das neue Pokrovsk. In dem Sinne, dass Pokrovsk auch für uns, sowohl für die Armee, aber auch für uns als Berichterstatter, lange eben so ein Rückzugsort war, so ein Knotenpunkt, wo man, wenn man von der Front kommt, da setzt man sich dann hin, da isst man was, da trinkt man mal einen Kaffee und überlegt, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Und ich stand dann da und da gibt's eine Pizzeria und man sieht total viele Soldaten, aber auch total viele Zivilisten, Journalisten, alles trifft sich dann in Dobropilja. Und ich habe mir diese Pizzeria angeschaut und dachte, das ist ein Ort, da sollten wir uns eigentlich nicht reinsetzen. Weil in Pokrovsk gab es auch eine Pizzeria und die ist getroffen worden. In Kramatorsk gab es auch eine Pizzeria und die ist getroffen worden. Es sind immer wieder diese Orte und aber die Entwicklung, dass jetzt diese Städte angegriffen werden, sogar mit FPV-Drohnen, die geht so schnell, damit hätte ich nicht gerechnet.
FPV-Drohnen sind die Kamikaze-Drohnen, nennen wir sie, glaube ich, ne, mit denen die Russen quasi Jagd auf Menschen machen.
Genau, so kleine, die man wirklich mit einer Brille praktisch steuert, wie eigentlich ein bisschen wie so ein Spiel tatsächlich. Ne? Man sitzt da mit seinem, ich sag jetzt mal vereinfacht, Joystick und die fliegen immer weiter. Also dass sie wirklich damit so Propile. Das hat mich tatsächlich schockiert. Und da werden teilweise Zivilisten mit angegriffen. Es ist eine wirklich schreckliche Entwicklung, die wir da erleben.
Du hast beschrieben, und wir sehen hier Bilder natürlich auch in Deutschland von diesen Netzen, die über Straßen gespannt sind, kilometerweit. Sieht fast so ein bisschen aus wie Netze über Obstplantagen. Dann sehen wir ja Soldaten, die Schrotflinten tragen, um Drohnen abzuschießen. Und wir sehen auch Bilder von Fahrzeugen, die so ein bisschen wie aus diesem Mad Max Film aussehen, also so gespenstische, monsterartige Fahrzeuge, wo so Gitter drumherum geschweißt sind. Was hat's damit auf sich?
Auch damit versucht man ja, die Drohnen abzuhalten. Also manche sind tatsächlich, die fahren wie in so einem Kasten. Da ist ein großes Militärfahrzeug und da ist ein noch viel größerer Drahtkasten drum gebaut. Man versucht damit, den direkten Einschlag einer Drohne zu verhindern. Genauso haben wir die elektronische Kriegsführungssysteme, die Jamming-Systeme auf den Autos, also große Antennen, die da rausragen. Die absurdesten Fahrzeuge, die man mittlerweile sieht, in der Hoffnung, dass die Drohne dann explodiert und man kriegt vielleicht ein paar Splitter ab, aber man kann weiterfahren, man bleibt nicht liegen. Weil wenn man liegen bleibt, ja, dann ist man natürlich ein einfaches Ziel für weitere Drohnen.
Unter dem Eindruck dieser Bedrohung, der pausenlosen Bedrohung, muss man ja sagen, tagsüber und nachts, wie beurteilst du ja die Moral in der Truppe, also den Durchhaltewillen, viele ja schon seit Monaten und Monaten und Monaten an der Front, können da auch nicht weg unter dieser Gefahr. Wie steht's um die Moral der Truppe?
Es ist immer schwierig zu sagen, die Truppe, aber ganz generell sind die Leute natürlich müde. Man merkt, dass, ich glaube, die Moral im Land nicht mehr so groß ist. Diejenigen, die in der Armee sind, manche finden sich damit ab und man kommt dann auch nicht raus. Aber wir haben, da haben wir auch schon darüber berichtet, immer wieder Fälle von, man sagt hier Sisecher, also Leute, die unerlaubt fernbleiben, teilweise desertieren. Das sind ganz unterschiedliche Fälle, aber da führt natürlich die Perspektivlosigkeit, das Wissen, ich werde nicht ausgewechselt, weil das Personal fehlt, dazu, dass Leute versuchen, der Truppe zu entfliehen. Auf der anderen Seite treffe ich auch immer wieder Soldaten, die vielleicht auch nicht mehr zurück können. Die kennen nur noch den Krieg und die haben wiederum Probleme, nach Hause zu kommen. Und einige von denen sagen auch, also ich bleib lieber hier, was soll ich noch zu Hause? Ich finde mich da gar nicht mehr zurecht im zivilen Leben. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Hier ist es einfach. Ich kenne Leute, die sagen mir, Krieg ist relativ einfach. Entweder du lebst oder du stirbst. Aber im zivilen Leben muss ich selber Entscheidungen treffen, ganz viele Leute um mich rum, irgendwelche kleinen Probleme, Miete zahlen, Rasen mähen, Steuern zahlen, Stress mit dem Finanzamt oder. Das überfordert die dann teilweise.
Und dann lieber an die Front. Aber denken die nicht auch an die Landsleute, die sich ins Ausland geflüchtet haben? Mit guten Gründen ja unter Umständen, aber macht das nicht bitter?
Das macht total bitter. Die Bitterkeit und die Konflikte in der Gesellschaft sind massiv. Ich persönlich kann da alle Perspektiven verstehen. Die Ukraine hat große Probleme nach wie vor mit der Mobilisierung. Wir erleben hier das sogenannte TCK, also die Einberufungsbehörde, die mit Bussen in der Stadt unterwegs ist und die Leute einfängt von der Straße. Man nennt das Bussifikatia, also Bussifizierung, dass die Leute in so einen Bus gepackt werden und weggebracht werden und dann kriegen die eine kurze Ausbildung und dann sollen sie an die Front. Natürlich haben die Leute Angst davor und es kommt da auch immer wieder zu massiven Gewaltvorfällen. Und das ist ein Thema, was die Regierung bisher nicht erfolgreich angegangen ist. Wir haben selber dieses TCK, also diese Einberufungsbehörde, begleitet und das sind teilweise Veteranenversehrte, die dort arbeiten, also die selber an der Front gedient haben, die kein Verständnis dafür haben, dass Leute sich aus ihrer Sicht drücken vor dem Militärdienst. Und die sagten uns aber häufig, ja, also diese ganzen Videos von Gewaltexzessen, die es eben gibt im Internet zuhauf, diese Vorfälle, das sei russische Propaganda. Ich persönlich habe den Eindruck, dass man es sich da doch zu leicht macht, weil die Menschen, die Angst haben vor der Armee, die Angst haben vor schlechten Kommandeuren, vor schlechten Einheiten, die es eben auch gibt. Und das hat einen sehr großen Einfluss natürlich darauf, wie verbringst du deinen Dienst. Die schauen sich das an, diese Gewaltexzesse, die schauen sich Fehlentscheidungen, auch Korruption, Machtmissbrauch innerhalb der Armee an und sagen, also wofür soll ich da mein Leben geben?
Schauen wir noch auf die Waffenlieferungen des Westens, also auf die Hoffnung in der Ukraine, wenn es die überhaupt gibt, dass mit Hilfe von Unterstützernationen doch die Wende gelingen könnte. Gibt es diese Hoffnung überhaupt?
Man versteht hier, dass man abhängig ist davon. Vor allem jetzt in den letzten Tagen wurde ja sehr viel über die Patriot-Systeme diskutiert. Es gibt nichts, was die ersetzen kann. Man ist davon abhängig, man braucht diese Systeme. Und wenn gesagt wird, okay, es kommen wieder ein paar Patriots oder eben Abfangraketen dafür, dann ist das für die Menschen hier eine gute Nachricht. Gleichzeitig erlebe ich keine Hoffnung mehr, dass einem der Westen doch hilft. In dem Sinne, dass sich die Grundtendenz in diesem Krieg ändert.
Also, dass eine Wende kommt durch Hilfe des Westens, glauben die Menschen nicht.
Genau, weil die Unterstützung ist eben so, wie sie ist. Die ist total wichtig und sie ist auch massiv, aber sie hat zu keinem Zeitpunkt dazu geführt, dass sich das Blatt gewendet hat. Und ich erlebe hier in den Gesprächen auch nicht mehr die Hoffnung, dass irgendein einzelner Politiker oder eine Allianz von Staaten das ändern wird. Gleichzeitig ohne diese Hilfe geht es zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht. Aber die Ukraine versucht nun eben selber mehr zu produzieren. Und muss dann aber auch ihre Hausaufgaben machen. Ich erlebe hier in der Bevölkerung zunehmend mehr Frust auch über Missmanagement. Das Ministerium ist mal von einer Antikorruptionsaktivistin beschrieben worden, als das Verteidigungsministerium, als das Ministerium des Chaos. Jetzt ist der Verteidigungsminister entlassen worden gerade und er hat dieses Chaos auch nicht aufräumen können. Das Beschaffungswesen gilt seit Jahren, nicht erst seit Beginn der Invasion, sondern schon davor wurde es von Transparency International als hochkorruptionsanfällig beschrieben. Das muss reformiert werden. Auch da ist vielen Menschen bisher zu wenig passiert.
Und sind wir gleichzeitig mitten im Krieg, dass da überhaupt im zivilen Sektor noch Dinge passieren, halten ja viele für ein kleines Wunder. Ich wollte noch mal von dem Ultimatum hören. Als die Menschen in der Ukraine gehört haben, dass Donald Trump Putin 50 Tage Frist eingeräumt hat bis zu einem Waffenstillstand. Wie kam das an in der Ukraine?
Also ich glaube, die Menschen gehen vor allem davon aus, dass Putin sich nicht an diese Frist hält. Das ist das Erste. Und dann ist man natürlich gespannt, folgen auf diese Worte von Donald Trump tatsächlich etwas. Ich habe hier schon wahrgenommen, dass in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, ist das jetzt die Wende bei Donald Trump? Hat er nun wirklich verstanden, dass mit diesem russischen Präsidenten kein Frieden zu machen ist? Also man hat ein bisschen die Hoffnung, dadurch, dass er sich jetzt kritischer gegenüber Putin äußert, dass er tatsächlich seine Position verändert hat. Und ein kleiner Internetstar, hier ist seine Frau Melania Trump, da er ja erwähnt hatte auf einer Pressekonferenz, dass er nach manchen Gesprächen mit Wladimir Putin nach Hause kommt und sagt, er hatte ein tolles Gespräch mit ihm. Und sie sagt, ja, schön, aber er greift gerade wieder die Ukraine an. Da hat man sich hier zum einen drüber gefreut, aber zum anderen auch Witze im Internet drüber gemacht. So, Melania ist unsere Frau im Weißen Haus, in die Richtung. Aber alles in allem spricht da eine sehr große Bitterkeit auch aus den Menschen hier in eine große Hoffnungslosigkeit, eine große Perspektivlosigkeit, dass man auf diese Kleinigkeiten hoffen muss, dass eben ein amerikanischer Präsident nach über einem halben Jahr zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Putin kein Interesse an Frieden hat, dass es so lange gedauert hat, obwohl er seit 11 Jahren Krieg gegen dieses Land führt, das lässt viele hier bitter zurück.
Trotzdem machst du deine Geschichte über die Mutmacher im Land und man gewinnt den Eindruck, dass deren Mut sich eher von innen speist als von außen, oder?
Absolut. Also das sind Menschen, die im eine unglaubliche innere Stärke entwickelt haben. Und deswegen finde ich es auch so schön, mich persönlich damit zu beschäftigen, weil man natürlich hier sitzt und sich immer wieder auch die Frage stellt, Gott, wie soll das alles weitergehen? Und wir ja auch in Deutschland ganz gut da drin sind, uns zu beschweren und alles schwierig zu finden und die Probleme zu sehen und die Hände über dem Kopf zu schlagen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nicht nur der Krieg gegen die Ukraine, sondern ja auch viele andere Probleme. Und ich persönlich finde es sehr inspirierend, da Menschen kennenzulernen, die große Katastrophen erlebt haben und es da rausgeschafft haben. Und mir anzuschauen, was haben die für Strategien? Also sie suchen sich Aufgaben, sie halten sich beschäftigt. Im besten Fall Aufgaben, die einen gesellschaftlichen Sinn haben. Also sie kommen ins Handeln. Ja, sie suchen für sich etwas, was Sinn ergibt, um in ihrem kleinen Umfeld einen positiven Effekt zu erzielen oder sich selbst zu realisieren. Die haben für sich erkannt, was macht mir Spaß, was ist mir persönlich wichtig, was kann ich, und haben da in ihrem persönlichen Leben eben Erfolgserlebnisse. Die können abends nach Hause gehen und sagen, das habe ich geschafft, und das gibt ihnen Stärke.
Danke, Rebecca. Wir sind gespannt auf deine Reportage über die Mutmacher. Du bist ja selbst sehr couragiert, wie ich weiß, und dabei immer vorsichtig und verantwortungsvoll. Danke für deine und eure Arbeit. Passt auf euch auf, Rebecca.
Danke euch für die Einladung.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es, wie gewohnt, am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich
Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Es gibt viele Mythen darüber, wie groß der Einfluss von Geschwistern auf unsere Persönlichkeit und unsere psychische Gesundheit ist. Zum Beispiel heißt es ja oft, Erstgeborene sind vernünftig und möglicherweise unglücklich, Sandwich-Kinder gehen immer unter und Einzelkinder haben ein schlechtes Sozialverhalten. In der neuesten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen haben wir uns diese Mythen mal genauer angeguckt und einige Überraschungen erlebt. Wie prägen uns unsere Geschwister? Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.